Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Heute mit einem Konzertprogramm, zu dem ich nur sagen kann: reinsetzen, zuhören, glücklich sein. Hier gleich mal ein Teaser. Ist das nicht einfach mitreißend? Oder das hier? Da kann man doch gar nicht genug bekommen. Oh, und was ist mit dem? Man möchte weiterhören. Und noch das hier zum Schluss. Im Galopp durch den Barock mit Rameau, Bach, Händel und hinten raus kratzen wir dann auch noch an der Klassik mit einem gut gelaunten Haydn. Willkommen zu unserem Podcast Muss es sein? Und weil mit Ton Koopmann ein absoluter Fachmann in Sachen Barockmusik und authentische Aufführungspraxis am Pult steht, reißt uns das RSB gleich zu Beginn in die Vergangenheit, nämlich ins 18. Jahrhundert mit einer Suite von Jean-Philippe Rameau. Frankreich 1725. Eine Delegation nativer Ureinwohner aus Louisiana trifft in Paris ein, um König Louis XV. Den Treueeid zu leisten. Denn Louisiana ist ja Kolonie von Frankreich. Bei diesem Besuch führen die Gäste aus Amerika auch einen traditionellen Tanz aus ihrer Heimat auf. Was vermutlich ziemlich bestaunt wurde. Jedenfalls Komponist Jean-Philippe Rameau war dabei und ihn hat es wirklich beeindruckt. Denn er hat daraufhin gleich mal Musik komponiert. Und zwar diese hier. Ihr hört hier einen Ausschnitt aus der Suite zur Ballettoper Les Indes Galantes oder deutsch Die galanten Inder. Das ist eine der erfolgreichsten Opern von Rameau. Es geht darin um die Liebe. Der Gag ist aber, dass es eigentlich vier völlig voneinander unabhängige Liebesgeschichten sind, also quasi vier Kurzopern nacheinander, die noch dazu in unterschiedlichen exotischen Gefilden spielen. In der Türkei, in Peru, in Persien und auch bei den nordamerikanischen Ureinwohnern. Les Indes Galantes im damaligen Sprachgebrauch meint das also nicht Indien, sondern ist eher ein Überbegriff für exotisch fremde Länder. Und daraus macht dann die Suite zu dieser Oper eine Essenz. Die besten Melodien tauchen hier rein instrumental und in Tanzform auf. Im 18. Jahrhundert ist solche exotische Musik oder das, was man sich hier in Europa so unter exotischer Musik vorgestellt hat, total angesagt. Was ihr hier hört, heißt Rondo. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass das Hauptthema hier immer wiederholt wird. Das ist ganz typisch für die Rondo-Form. Diese gute Laune-Musik ist ein Rigaudon, ein getippelter und gehüpfter Tanz, in der Oper gewidmet den Seefahrern. Wieder sehr rhythmisch, sehr eingängig und wer ihn tanzen will, muss schon ein bisschen sportlich sein. Tänzerisch geht's auch weiter mit der Orchestersuite Nummer 4 in D-Dur von Johann Sebastian Bach. Entstanden irgendwann vor 1725. Jetzt wird es aber deutlich unsportlicher, denn diese Suite hat Bach nicht fürs Parkett geschrieben, sondern für den Konzertsaal. Das fängt schon damit an, dass den Tanzfolgen, wie sie ja für eine Suite üblich sind, erstmal eine ziemlich lange Ouvertüre vorangestellt wird. Hier hört ihr so einen punktierten Rhythmus, der ist schreitend und dadurch auch nicht zu schnell und er hat sowas von aufrechter Haltung und Kinn hoch. Eben Musik für einen Königshof. Das ist der erste Teil der Ouvertüre und dann kommt die schnellere zweite Hälfte, wo Bach fugenartig die Instrumentengruppen vorstellt. Mit viel Fantasie könnt ihr in diesem Triolenrhythmus sowas wie ein Lachen erkennen. Dieses lachende Thema findet sich dann auch später in seiner Weihnachtskantate Unser Mund sei voll Lachens. Und jetzt kommen die Tänze. Zunächst eine Bourrée. Das ist ein französischer Volkstanz, der es dann aber doch an den Hof Ludwigs XIV. Geschafft hat und von dort aus modern wurde. Der ist zunächst ganz positiv. Bach schiebt dann aber noch eine zweite Bourrée nach und die ist eingetrübt in Moll, was mir persönlich noch besser gefällt. Vor allem aber deshalb, weil ich das Fagott total gerne mag, das da im Hintergrund fast durchjodelt. Es schließt sich dann noch eine Gavotte an und zwei Menuets und dieser ganz glanzvolle Schluss. Wer in den 1730er Jahren in London ins Konzert geht, ist echt hart drauf. Zumindest was die Konzertreihen in der Fastenzeit angeht, die Georg Friedrich Händel nicht nur veranstaltet, sondern auch musikalisch bestückt. Konkret, auf dem Programm so eines Fastenkonzerts steht für gewöhnlich ein Oratorium, also ein monumentales Orchester- und Gesangswerk mit Bibelthema in drei Akten, was für sich schon mal schlappe 3 Stunden füllt. Um dem Publikum aber noch mehr, also vor allem mehr Neues zu bieten, füllt Händel die Pausen zwischen den Oratoriumsakten auch noch mit Musik. Und das sind dann Stücke, die das Oratoriumsorchester gleich mal mitnutzen. Durch 2 geteilt allerdings. Was rauskommt, sind Concerti a 2 Chori, also eigentlich Konzerte für 2 Instrumentenchöre. Also 2 Orchesterteile stehen sich gegenüber und fangen einen Dialog an. Gehen wir zurück zum 1. April 1747 nach London ins Covent Garden Theater. Händels Oratorium Judas Maccabeus hat Premiere. Und in der Pause erklingt das hier. Große Geste, volles Orchester und ganz schön kriegerisch, oder? Aber im Kontext ist das total zu verstehen. Im Oratorium Judas Maccabeus geht es auch um Krieg. Möglich, dass Händel das nochmal aufnimmt, hier in dieser Ouvertüre. Die folgenden 5 Sätze sind fast wie in einer Suite zusammengefügt. Dabei greift er übrigens auch gerne auf eigenes oder sogar geliehenes Melodienmaterial anderer Werke und eben auch anderer Komponisten zurück. Es geht hier aber auch eher um das Ausprobieren verschiedener klanglicher Möglichkeiten als um eine Entwicklung innerhalb eines zusammenhängenden Werks. Also, was Händel hier macht, ist, dass er mit Klangflächen experimentiert. Das ist das Neue. Er fasst einzelne Instrumentengruppen zusammen und stellt sie einander gegenüber. Die Blechbläser reden mit den Holzbläsern. Geigen sind auch dabei. Wie in Schichten werden die Instrumentengruppen hier übereinander gelegt. Wie die Register bei einer Orgel. Ja, und das geht natürlich besonders gut mit einem zweigeteilten Orchester. Oder auch hier im Schlusssatz, wo die Holzbläser ganz präsent sind und sich austauschen mit Streichern und Hörnern. Die einzelnen Sätze wechseln in ihrem Charakter natürlich ab. Mal lebendig, mal getragen, aber alles im lockeren Verband und daher eben auch eine gewisse Ähnlichkeit zur Suite. Knapp 50 Jahre später, 1794, ist Joseph Haydn auch in London. Und zwar zur Uraufführung seiner 100. Sinfonie. Der Beginn ist ganz typisch Haydn. Liebenswert und gefällig klingt das. Aber das ist ein Trick. Haydn wickelt uns ein in seine Wohlfühlmusik. Flöten und Oboen stellen das Thema vor, die Geigen nehmen es auf. Alles ganz klassisch gebaut. Auch der 2. Satz läuft unscheinbar an. Wieder ist dieses Lächeln in der Musik, aber täuscht euch nicht. Alles nur Tarnung, nur ein Anlauf nehmen für das hier. Das war der Krieg. Ganz kurz, ganz überraschend fällt er in die Idylle ein. Hier erklärt sich dann auch der Beiname Militärsinfonie, den es wohl bereits bei der Uraufführung so gab. Das Trompetensignal kündigt an, was kommt. Nämlich Instrumente, die aus der Janitscharen, aus der türkischen Militärmusik bekannt sind. Becken, Pauke, Triangel und große Trommel. 1794 ist das für die Zuhörer klar als türkische Musik zu erkennen, die zu dieser Zeit besonders in Wien sehr beliebt ist. In London mag dieser schockierende Einschub vielleicht eher als musikalischer Kommentar zu den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen England und Frankreich verstanden werden. Immerhin, die Instrumentation weist auf Militärkapellen hin. Vielleicht ist das Ganze aber auch nur einer von Haydns berühmten Scherzen, um sein Publikum immer und immer wieder zu überraschen und von den Sitzen zu reißen. Besonders dieser zweite Satz jedenfalls wird zum Liebling aller Zuhörenden. Der dritte Satz ist das letzte Menuett in diesem Programm. Alles ist wieder gut. Der vierte Satz dann erwartungsgemäß ein Rausschmeißer. Also schnell und schwungvoll und auch wieder so ein Haydn-Thema mit Widerhaken, das sich im Gedächtnis festkrallt. Und da sind sie nochmal, die Janitscharen. Und sie geben uns ein Lächeln mit auf den Heimweg. In dieser ganz eigenen Art, wie es vielleicht nur Haydns Musik tun kann. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.